So, dann Sprechprobe 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Legen wir los in der vorletzten Session für den Dev Day. Herzlich willkommen zur nächsten Windows Azure Session. Mein Name ist Marius Buster. Ich bin Senior Program Manager in einem Team, das sich Technical Evangelism and Development nennt. Dort ganz konkret im Global Partner Engagement Team. Das heißt also, ich arbeite mit Global ISVs, die quasi ihre Produkte, also ISV steht für Independent Software Vendor, die ihre Produkte global vertreiben und auf unserer Plattform technologisch aufbauen, entweder komplett oder teilweise. Und wir arbeiten mit diesen Partnern an der Adoption von neuen Technologien mit aktuell primären Fokus rund um Windows Azure, Windows Phone 8 und Windows 8.1, wenn man so will. Ja. In diesem Vortrag geht es um Windows Azure Mixed Cloud Apps eigentlich. Das heißt also, wie man Virtual Machines mit Plattform as a Service kombinieren kann, um schlussendlich sein Service über die Public Cloud, über Windows Azure zur Verfügung stellen zu können. Das ist der Fokus dieses Vortrags. Das ist ein bisschen so eine Erweiterung zur Keynote. Das Coole daran ist, wenn Azure in der Keynote war, braucht man immer fragen, wer kennt Windows Azure? Also diese Frage spare ich mir jetzt, weil Sie haben es ja schon gesehen. Das heißt also, ist ein bisschen so eine Erweiterung des Themas, das ich teilweise mit Hybrid und Mix Cloud Apps in der Keynote angeschnitten habe, einfach ein bisschen vertiefend auf ganz bestimmte Szenarien. Szenario ist ein bisschen auch so das Stichwort, also ich möchte jetzt nicht hier eine klassische Agenda mit Feature Praying, ich wollte jetzt was anderes sagen, also bleiben wir lieber bei Feature Praying, ist der korrektere Begriff, ist wieder aufgezeichnet, muss ich mich immer wieder bei der Nase nehmen, dass ich ja nicht sage, was unkorrekt ist. Also anstatt irgendwie Features der Reihe nach durchzugehen und zu erklären, wie man sowas jetzt machen kann, würde ich das Ganze gern anhand eines Szenarios aufrollen und anhand dieses Szenarios Ihnen die relevanten Themen für solche IaaS, PaaS, Mix Environments näher bringen. Ja. Also stellen wir uns folgendes Szenario vor, und das ist nicht aus der Luft gegriffen, das sind Szenarien, mit denen ich in den letzten 2 Jahren, bevor ich mein aktuelles Team oder dem aktuellen Team beigetreten bin, wirklich tagtäglich als Azure Incubation Mitglied erlebt habe. Das heißt, dass ein Softwaresteller, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt so ein Softwarehersteller und wir wollen in die Public Cloud gehen mit unserem Produkt. Warum wollen wir in die Public Cloud gehen? Klassische Begründungen, ja, wir wollen einfach wachsen. Ja, wir sind Local Market Leader, wir können lokal nicht mehr wachsen. In der Schweiz haben wir schon alle großen Kunden, die relevant sind und die Rang und Namen haben. Also müssen wir über die Schweiz hinaus in Richtung zum Beispiel US oder APAC Markt gehen. Ja. Nachdem wir global skalieren wollen, ist es für uns wichtig in diesem Beispielszenario, dass wir sagen, ja, wir wollen eigentlich wirklich die Vorteile der Cloud nutzen. Jetzt denken Sie sicher an, ja, Vorteile der Cloud, Skalierbarkeit, Elastizität, Pay-as-you-go. Aber aus meiner Sicht ist einer der größten Vorteile von Cloud-Systemen generell, egal ob Public oder Private Cloud, Automatisierung. Ja, also das Deployment-Prozesse, Operations-Management-Prozesse auf einem extrem hohen Niveau automatisiert ablaufen. Das ist, by the way, auch für mich die Unterscheidung zwischen einer richtigen Private Cloud und einer Private Cloud, wo jemand behauptet, er hat eine Private Cloud und macht aber in Wirklichkeit nichts anderes als Virtualisierung mit irgendwelchen Virtualisierungsplattformen. Das ist On-Premise, klassischer Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Wenn wir von Cloud sprechen, dann läuft alles, was automatisiert werden kann, auch entsprechend hochautomatisiert ab. Und das wollen wir eigentlich hier in diesem Beispielszenario auch wirklich uns zunutze machen. Also wann wirklich einmal High Load auf unsere Applikation draufkommt, weil gerade High Season ist und viele Leute unser Service nutzen wollen, dann wollen wir automatisch skalieren. Ja. Und wollen nicht irgendwelche manuellen Prozesse da jetzt lostreten müssen, damit wir dann vielleicht noch rechtzeitig skalieren können. Ja. Aber, und dieses Aber, das findet man eigentlich fast immer bei Migrationen von traditionellen Softwareprodukten in die Public Cloud nach Windows Azure. Aber wir haben spezielle Anforderungen in Teilkomponenten unserer Applikation. Also Beispiel, wir verwenden SQL Server CLR Stored Procedures, .NET Stored Procedures im SQL Server. Damit ist der Traum von, wir legen alles in Plattform-as-a-Service und brauchen uns eigentlich um nichts mehr kümmern, außer unsere Applikation. schon wieder ein bisschen vorbei. Ja. Weil SQL Server, CLR Stored Procedures in Azure SQL Database, was unser Plattform as a Service Angebot auf Windows Azure für SQL Server wäre, das gibt es dort nicht. Ja. Pech gehabt. Ja. Brauchen wir eine alternative Lösung. Und das ist so dieses Beispiel, das man eigentlich sehr oft vorfindet. Anderes Beispiel ist ja, es hat irgendjemand irgendwelche Komponenten auf Linux laufen, dann funktioniert PaaS, also Plattform as a Service in Azure auch schon nicht mehr, weil wir dort auf Windows laufen. Ja. Und das sind eigentlich so wirklich klassische Szenarien, die findet man, wenn man mit Softwareherstellern an Migrationen von existierenden Produkten in die Cloud arbeitet, einfach tagtäglich. Und genau so ein Szenario wollen wir einfach durcharbeiten, von vorne bis hinten. Also, wir beginnen mit der Ausgangslage. Wir schauen uns an, wie die Situation jetzt ist, was die Beweggründe sind, um in die Cloud zu gehen, um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten wir auf architektureller Seite ausreizen sollten in der Public Cloud und von welchen Dingen wir lieber die Hände lassen. Dann analysieren wir die Architektur, schauen, wo Problempunkte sein könnten, die uns auf unserem Weg in die Public Cloud aufhalten können, notieren die und schauen, was für Lösungen wir anbieten können. Ein Guess what, die große Überraschung, da wird dann teilweise was mit Virtual Machines im Spiel sein und der Rest wird Plattform as a Service sein. Ja. Und dann werden wir das Ganze umsetzen. Das ist der Fahrplan durch diesen Vortrag durch. Ja. Also wir schauen uns die Ausgangssituation an, wir analysieren die Architektur und dann schauen wir, wie wir die Sache umsetzen können. Klassiker, oder? Wie in einem Projekt. Das könnte der Projektplan sein. Mit 3 Meilensteinen. Ja. Und 60 Minuten. Also ein Projekt in 60 Minuten, das wäre mal wirklich cool, oder? Gut, also Ausgangslage habe ich eigentlich schon ein bisschen erklärt. Wir sind also ein Softwarehersteller, wir wollen expandieren, wir wollen mehr Geschäft machen. Das ist die Ausgangslage. Ein kleines Detail noch am Rande, das hat uns der CEO leider verschwiegen am Anfang, wie er gesagt hat, unser Unternehmen soll wachsen. Ja, hat er gesagt, ja, wir wollen wachsen. Aber meistens kommt dann nur der Beisatz, aber zum Wachsen haben wir kein Budget. Ja. Entsprechend ist das die Situation hier. Ja. Also irgendwie in neue Data Center zu investieren, das ist für diesen Softwarehersteller keine Option. Das ist eigentlich ein echtes Beispiel, ich muss das nur anonymisieren. Ja. Also in Data Center zu investieren ist keine Option und deswegen ist schon einmal ein Grund für eine Public Cloud in dem konkreten Beispiel. Ja. Hoppala. So. Jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt und bin da plötzlich in einem Zoom-Modus drinnen. So. So, die Architektur, die unser Softwarehersteller heute für seine Lösung hat, das ist eine klassische webbasierte Lösung, auch die findet man eigentlich immer wieder vor in traditionellen Softwareprodukten. Ja, also ich habe irgendein webbasiertes Frontend, das sind Web-Applikationen, die mit ASP.NET Webforms oder MVC oder mit irgendwas anderem entwickelt sind. Ja, also ich habe jetzt für mein Beispiel hier ASP.NET, nachdem das für mich ein bisschen einfacher war, nachdem ich da einiges an Erfahrung habe. Dann gibt es irgendeinen Hintergrundservice, das läuft als Windows-Service auf den Webservern drauf, das generiert asynchron Dokumente jetzt in diesem Beispiel, könnte auch irgendwas anderes sein, das halt im Hintergrund irgendwelche komplexeren Tasks durchführt. Dann haben wir ein SQL Server Cluster System, das über Logshipping oder Data Mirroring einfach einen ausfallsicheren SQL Server in unserem eigenen Rechenzentrum darstellt. Und dann haben wir ein Storage Cluster System. In einer traditionellen Architektur ist das dann bei den wirklich großen Systemen halt sowas wie ein EMC oder sowas in die Richtung. Ja. Das ist die Ausgangslage und die aktuelle Architektur der Applikation. Findet man eigentlich jeden Tag. Oder mit dem werden wir eigentlich sehr häufig konfrontiert, wenn es um Migrationen in Richtung Cloud geht. Ne? Ist eine klassische Architektur. Eine Annahme treffe ich hier noch da, gibt es noch einen Load Balancer, damit die Last ein bisschen auf mehrere Webserver aufgeteilt wird und nicht ein Webserver alles tragen muss. Wobei, Sie werden nicht, also wer betreibt seine Web-Applikationen Load Balanced? Das interessiert mich jetzt. 1, 2, 3. Ja. Also Sie sehen allein anhand dieses Beispiels schon, Load Balancing, das haben wir schon ziemlich im Advanced-Umfeld. Ja. Ist ganz, ganz wichtig aber zu wissen, dann für den Weg in die Cloud. Ja. Kommen wir dann später noch dazu. Gut, auf jeden Fall ist das unsere Ausgangslage, unsere Applikationsarchitektur. So, Der ISV hat sich entschieden, in die Public Cloud zu gehen. Ganz konkret, der ISV hat mit uns oder mit Microsoft Gespräche begonnen, in Richtung Windows Azure zu gehen als Public Cloud Plattform, mit dem primären Grund, dass Windows Azure Plattform as a Service anbietet. Das ist so in unserem Szenario jetzt die Annahme, sage ich mal. Ja. Warum Plattform as a Service? Ganz einfach, weil es der Softwarehersteller sich nicht leisten kann und leisten will, seine Zeit mit Operating System Patches, mit Deployment von Applikationspaketen manuell beschäftigen will. Ja. Und in einem Load Balanced Environment, also die drei von Ihnen, die das auch im eigenen Rechenzentrum haben, die wissen das, ja. Wenn man so ein Webfarm System upgraded mit einer neuen Version der Applikation. Nehmen wir mal an, der Einfachheit halber, wir haben 8 Maschinen. Ja. Wie macht man das? Man nimmt die ersten 4 offline, spielt das neue Paket auf all 4 Servern ein, nimmt die wieder online, nimmt gleichzeitig die zweiten 4 offline, spielt die neue Version ein, nimmt sie wieder online. Ja. Und das war jetzt stark vereinfacht, weil da gibt es ja noch ein paar andere Dinge wie Dependencies, die an diesen Dingen dranhängen. Aber grundsätzlich macht man das so. Ja. In Plattform as a Service werden einem diese Dinge teilweise, nicht alle, ja, sage ich gleich dazu, also Datenbank, da muss man sich noch immer selber drum kümmern, ja, irgendwo ein bisschen Daseinsberechtigung brauchen wir auch noch als Techniker. Aber gerade auf Applikationsebene nimmt einem der Plattform-as-a-Service schon extrem viel Arbeit ab. Auch das Operating System Patch Management, ja, das fällt da eigentlich komplett weg. Da braucht man sich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Und deswegen die Idee, ja, wir wollen Plattform-as-a-Service machen. Und das Ganze auf Windows Azure, weil da Plattform-as-a-Service relativ gut ausgeprägt ist. So, welche Möglichkeiten stehen uns dann auf Windows Azure zur Verfügung? Im PaaS-Umfeld haben wir 3 Möglichkeiten, die wir als Laufzeitumgebungen für unsere Applikationen nutzen können. Nämlich Cloud Services, das ist die ursprüngliche Variante, mit der wir 2009 kommerziell live gegangen sind mit Windows Azure. Websites ist eine PaaS-Variante, die mit Cloud Services entwickelt wurde und die vor in etwa einem Jahr gelauncht wurde. Und Mobile Services wurde mit Websites entwickelt und wurde vor etwa 6 bis 8 Monaten gelauncht. Ja. Alle 3 sind mittlerweile generally available, das heißt also mit SLA-Backing und allem, was dazugehört. Cloud Services ist so wirklich für die, also das wurde entwickelt mit der Idee, wir wollen, also wir, Microsoft, will the next Facebook auf Windows Azure haben. Das heißt also, ist sehr stark darauf ausgelegt oder forciert zustandslose Architekturen, die komplexe Prozesse asynchron im Hintergrund sogar auf eigenen Compute-Instanzen ausführen. Das ist die Welt von Cloud-Services. Dort wird die Welt entsprechend dieser asynchronen Verarbeitungslogik, also Frontend-Tiers, die quasi sofort die Responses an die Consumer zurückliefern, also an die User, an die Client-Applikationen oder was auch immer, und Backend-Tiers, die komplexe Dinge im Hintergrund ausführen und die Kommunikation dazwischen erfolgt über asynchrone Messaging-Systeme wie Queues zum Beispiel. Das ist die Welt von Cloud-Services und das reflektiert sich dort in sogenannten Web-Roles für das Frontend und Worker-Roles für das Backend. Ja, und dazwischen gibt es halt noch Queues, ja, zum Beispiel, und Storage, um Daten zwischen diesen Tiers austauschen zu können. Das ist ein Modell, mit dem man eigentlich den höchsten Grad an Skalierbarkeit erreichen kann. Der Punkt ist aber nur, wenn man von einer Migration kommt on-premise, dann ist es erstens mal in vielen Fällen so, dass man sagt, ja, das ist nett, aber das ist vielleicht für mich im ersten Schritt ein bisschen zu viel des Guten. Und zweitens, ich müsste doch einiges umstellen, damit ich in dieser Welt laufen kann. Daher hat man einfachere Varianten wie Azure Websites und Azure Mobile Services entworfen, die beide on top of Cloud Services laufen, wo man gesagt hat, okay, es gibt spezifischere Zielgruppen, die nicht diese Multi-Tier-Anforderungen haben. Also Beispiel, der Webentwickler, der eine skalierbare Web-Applikation mit einem Datenbank-Backend haben will, der Klassiker. Ja. Für den ist Websites gedacht. Ja. Der will einfach über FTP oder Webdeploy publishen, wie er es gewohnt ist. Der will dann nicht irgendwelche eigenen Cloud-Service-Packages machen, wie das bei Cloud-Services der Fall ist, sondern der will einfach seine Web-Applikation publishen, mit Mitteln, die er einfach kennt. Ja. Das ist das, was ich in der Keynote gemacht habe heute in der Früh. Website-Publishing und Tatsache, Visual Studio verwendet Web-Deploy. Hätte aber genauso gut FTP auswählen können in dem Wizard. Mobile Services ist, um genau zu gehen, eigentlich mit Websites gebaut worden. Da die kurze Frage, wer war in der Mobile Services Session von Ken? 2, 3, okay. Dann erkläre ich es ganz kurz. Mobile Services ist ein fixfertiges Framework, das mit Websites gebaut wurde, mit dem man HTTP-REST-basierte, datenbankgetriebene Backends für Windows Phone 8, Windows 8, iOS, also iPhone, iPad, Android und HTML5 Single-Page-Applications bauen kann. Und die Idee ist wirklich die, man gibt diesem Framework ein Database-Schema, ja, also ein Data-Model in Code, und der Rest passiert, ja, wird durch das Framework einfach für uns gemacht. Also Service-Schnittstellen generiert, Datenbank wird gemanagt, automatische Schema-Updates und so weiter sind da drinnen. Das ist Mobile Services. Ja. Gut. Und die globale Verfügbarkeit ist in diesem Beispiel-Szenario natürlich auch ein Killer-Argument. Also wir brauchen nicht irgendwo in unserem Szenario, um jetzt wieder da zurückzukommen, neue Datacenter aufbauen, sondern wir können die existierenden Azure-Rechenzentren nutzen. Für diejenigen, die schon mit Azure länger arbeiten, also in US und in APAC, also Asia-Pacific, und in Europe hat man schon länger zwei Plus-Rechenzentren. Mittlerweile gibt es auch eines in China. Zwei von Asia-Pacific sind streng genommen auch in China, aber nicht in China Mainland, sondern, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, Singapur und Hongkong, das ist nicht ganz China Mainland, ja. Also China ist speziell, will ich damit sagen, aber gibt es mittlerweile eins von diesen speziellen Rechenzentren, das muss dann auch immer mit einem lokalen Anbieter gemeinsam betrieben werden, weil die Chinesen da etwas vorsichtiger sind, und in Australien haben wir mittlerweile auch ein Rechenzentrum und es wird einige Ankündigungen innerhalb der nächsten ungefähr 8 Monate geben, wo noch neue Rechenzentren dazukommen. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Gut, also das ist sozusagen der Hintergrund, warum dieser ISV mit Windows Azure in die Cloud gehen will. So weit, so gut. Ja, hoppala. Es ist nicht ganz so geschickt, die Maus als Klicker zu verwenden, deswegen gehe ich jetzt wieder zurück. Da. So, okay, das ist die Ausgangslage. Zweiter Schritt. Wir machen das dann eigentlich in unserem Team immer so, dass wir einen sogenannten Architektur-Workshop oder eine Architektur-Design-Session mit dem ISV machen, wo wir uns die Architektur noch einmal anschauen. Und ich habe mir angewohnt, gewisse Checklisten einfach in Bezug auf die Architektur zu hinterfragen, um dann entscheiden zu können, welche Komponenten im Windows Azure ich verwenden soll oder nicht. Das, was ich versuchen würde, immer umzusetzen, ist, wenn ich alles in PaaS machen kann, also Plattform as a Service, würde ich alles in Plattform as a Service machen. Das heißt also, und zwar in der einfachsten Variante. Das heißt, wenn ich mal die Web-Applikation und dieses Teil hier anschaue, dann würde ich zuerst die Frage stellen, kann ich es mit Mobile Services machen? Trifft in dem Fall nicht zu, weil wir haben weder eine Single-Page-Application, noch haben wir Tablets oder Phones als Clients. Also scheidet aus. Ja. Websites wäre eigentlich schon einmal ein ganz guter Kandidat, aber bei Websites kann ich nicht einen Windows-Service irgendwo im Hintergrund auf meinen Computerinstanzen laufen lassen. Daher scheidet Websites aus. Ja. Hätten wir dieses Document Generation Service in dieser Architektur nicht, dann wäre die Diskussion jetzt für mich beendet. Ich würde Websites nehmen, weil es ist einfach vom Deployment und vom Aufwand her am einfachsten. Und in der Regel gilt der Grundsatz, if it runs on your IIS, it runs in Websites. Das ist das Grundprinzip, mit dem Azure Websites entwickelt wurde. Dort gibt es zum Beispiel, auch wenn wir in einem load-balanced Environment laufen, und können Sie sich notieren, ist nicht so leicht zu finden in der Dokumentation, auch wenn wir load-balanced laufen in Websites, gibt es sticky Sessions. Das heißt, also ich brauche mich nicht um Session-State-Management-Auslagerung kümmern. Was bei Cloud-Services, wo wir jetzt ankommen, sehr wohl der Fall ist. Ja. Das heißt also, nächster Schritt, okay, wir haben ein Background-Service und wir haben halt unsere Main-Application. Das heißt, entweder ich lasse dieses Background-Service auf meinen Computerinstanzen direkt in einer Webroll laufen. Dort geht das, dort kann ich das über Startup-Tasks machen. Oder ich lagere das überhaupt aus in eigene Worker-Roles, was eigentlich sinnvoll wäre, weil dann sind meine Front-Tiers nicht mit dem Aufwand belastet, der mit dem Dokument generieren verbunden ist. Ja. Und wenn wir dann einmal so weit sind, also wir haben jetzt eigentlich die Diskussion so weit geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir sind bei Cloud-Services. Das ist die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. Ja. Das heißt, wir sind bei Cloud-Services. Cloud-Services. Warum sind wir bei Cloud-Services? Weil wir Customizing der VM-Instanzen brauchen und weil wir eigentlich sogar sagen, wir wollen diese beiden Workloads, Frontend und Backend, auf voneinander getrennte Compute-Instanzen, also auf Worker und Web. So, gehen wir wieder zurück. Und Web-Roles erst. Und Web-Roles wollen wir das auftrennen. Ja. Web-Roles. So, das ist jetzt mal der erste Punkt. Bei diesen Frontends stelle ich dann meistens noch die Frage, okay, wie geht es mit State um? State. Und das betrifft Session State, Local Resources, also wie lokales Filesystem, wird das Filesystem verwendet oder nicht? Habe ich sonst noch irgendwelche In-Memory-Caches, die auf den Instanzen liegen oder nicht? Habe ich irgendwelche lokalen Configuration-Files, die ich deployen muss? Das sind nämlich wichtige Fragen, die Aufschluss darüber geben, ob oder ob nicht meine Applikation in einer Web-Role, die ja hochautomatisiert gemanagt wird, lauffähig ist oder nicht. Was meine ich mit hochautomatisiert gemanagt? Naja, es kann sein, wenn zum Beispiel unsere Web-Role in einer Section im Rechenzentrum, nennen wir sie Section A, deployed ist und es wird dort gerade ein extremer Load festgestellt, dass der Azure Fabric Controller hergeht und sagt, ja, wir müssen ein paar Workloads von hier darüber verschieben in eine andere Section B im Rechenzentrum. Was passiert ist, dass er tatsächlich dann drüben neue Web-Role-Instanzen von ihrem Compute-Service anlegt, ihre Web-Applikation dort neu deployed und neu hochfährt, neu konfiguriert, im Load Balancer einhängt und wenn er das gemacht hat, weg, killt er die Instanz in Section A und da drüben läuft die neue Instanz. Ja. Vorteil ist, Sie brauchen sich nicht darum kümmern, wenn da viel los ist, dann kümmert sich der Fabric Controller darum, dass Sie woanders hinkommen, aber Herausforderung dabei ist, Local State ist alles weg. Ja, ist alles weg. Ja. Deswegen ist das eine der wichtigsten Kernfragen, die man sich stellen muss, wenn man in Richtung Cloud-Services, Web-Worker-Roles geht. Ja. Die gleichen Fragen muss man sich eigentlich dann da unten stellen. Ja. Also wie gehen wir mit, wie gehen wir mit State um? So. State ist auch hier ein Thema und File System Access. Ist eigentlich auch da oben ein Thema File System Access. Also da ist die Frage, wie greife ich auf diesen Storage zu, der normalerweise in On-Premise-Systemen immer über UNC-Shares oder sowas oder NFS freigegeben wird. Da verwendet man dann System.io irgendwas, Filestream oder sowas, um auf diese Dinge zuzugreifen. Und da ist für mich eine generell eine sehr wichtige Frage, wie zentral ist das gekapselt? Encapsulation. Ja. Wann der ISV mir dann sagt, okay, wir haben das alles zentral in ein Repository-Pattern gekapselt. Also es gibt eine zentrale Klasse, die sich um den Filesystemzugriff kümmert. Dann weiß ich, okay, ich muss genau an einer Stelle reingreifen, um das unter Umständen mit dem Azure Blob Storage zu ersetzen. Damit spare ich mir schon wieder ein paar Virtual Machines, die einen NFS-Server machen. Ja. Sondern kann direkt den Azure Blob Storage verwenden, der automatisch dreifach repliziert in einem Rechenzentrum, der auf Scale-Out ausgelegt ist und so weiter und so weiter. Das müsste alles selber machen, wenn ich den Storage Cluster 1:1 als NFS-File-System Virtual Machines in die Cloud bewege. Ja. Also das ist dann die nächste Frage, die ich da dann meistens so stelle. Wie zentral ist das gekapselt? Kann man das leicht umstellen im Code? Und wann jemand antwortet, wir haben Repository-Pattern implementiert und die Implementierung des Filesystemzugriffs ist gekapselt hinter ein Interface und wird über eine Factory erstellt, dann sind wir fein, weil dann baue ich einfach einen neuen Provider dazu für ein Blob-Storage. Das sind 3 Zeilen Code mehr in Realität. Ja. Gut, und dann haben wir noch da oben diesen SQL-Server-Cluster. Ja. Da gibt es dann halt eben die Frage, können wir Azure SQL Database verwenden oder nicht? Azure SQL, yes or no? Ja. Und die Frage Nummer 1, die da eigentlich sehr wichtig ist, ist Performance und Special Features vom SQL-Server. Das sind die 2 Kernfragen. Performance ist deswegen wichtig, weil Azure SQL Database ein Shared Resource Environment ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Sie eine Azure SQL Database Datenbank, also unser Database as a Service, wo ich einfach übers Portal sagen kann, gib mir eine neue Azure SQL Database und ich kriege einen Connection String zurück und kann ihn verwenden. Und die Datenbank ist automatisch dreifach gespiegelt innerhalb eines Rechenzentrums, bla bla bla. Also ich brauche mich um nichts kümmern. Ja. Das ist ein Shared Resource Environment. Das heißt also, die Server, die da physikalisch hinter diesem Database as a Service Offering stehen, die betreiben nicht nur uns, sondern die betreiben viele Kunden parallel. Und damit ist es möglich, dass ich eine dreifach gespiegelte Datenbank beginnend mit einem Preis von 4 Franken 80 oder sowas pro Monat bekomme. Ja. Also highly available. Ja. Aber dafür muss ich es teilen mit anderen Kunden, die physikalischen Ressourcen. Die sind zwar strikt getrennt, logisch, aber die Server müssen den Load von uns und von vielen anderen Kunden vertragen. Dafür gibt es aber mittlerweile jetzt seit ein paar Wochen eine Abhilfe, nämlich die Azure SQL Database Premium Edition, die Sie explizit beantragen können für Azure SQL Database Datenbanken. Da bekommen Sie dann Ihre eigenen Azure SQL Database Instanzen, die nur Ihnen gehören. Damit kriegen Sie einen besseren oder eine stabilere Performance zustande, weil Sie nicht irgendwelche Side-Effects von irgendwelchen anderen Kunden, die zufälligerweise gerade auf denselben Datenbankservern wie Sie laufen, miterleben müssen. Ja. Auf der anderen Seite ist aber auch Azure SQL Database Premium Edition Azure SQL Database. Das heißt also, ich muss mit denselben Einschränkungen leben können, wie sie auch Azure SQL Database auf technischer Ebene hat, wie zum Beispiel keine CLR Stored Procedures. Es gibt gute Gründe dafür, also wenn man transaktional sicher innerhalb von jeder ACID-Transaktion noch zweimal zum Primary Replica replizieren will, dann muss man Abstriche machen. Also SQL CLR ist dann ein super Beispiel, weil wenn der Garbage Collector auf einmal mitten während einer Transaktion anfängt zum Herumwerken, dann wäre das suboptimal. Ja. Deswegen verbietet man das da. Ja. Aber dennoch gibt es ISVs und Kunden, die solche Features verwenden. Ja. Und das aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja. Andere Geschichte wäre SQL Server Encryption, die ja teilweise auf so Dinge wie Machine Keys und so weiter zurückgreift. Auf die habe ich bei Azure SQL Database keinen Zugriff. Daher gibt es keine SQL Server Encryption da drinnen. Wenn ich sowas verwenden will, dann muss ich eigentlich auf Azure VMs umsteigen. Ja. Und das sind so die Kernfragen, die ich zumindest am Beginn von solchen ADSen eigentlich immer stelle. Ja. Und anhand dieser Kernfragen kann ich entscheiden, okay, wie aufwendig ist es hier stateless zu werden? Anhand von dieser Frage entscheide ich dann, okay, gehen wir Richtung VM oder gehen wir Richtung Cloud-Services. Achtung, früher war es auch ein Argument zu sagen, brauche ich irgendwelche Custom-Komponenten, die ich mit installieren kann. Das ist kein Grund mehr. Das kann ich über Startup-Tasks sehr gut in Cloud-Services implementieren. Ja, die muss ich zwar skripten, da ist dann eher die Frage, okay, wie viel Zeit habe ich und kann ich investieren und wie schnell möchte ich in der Cloud sein oder nicht. Ja. Also Time-to-Market spielt dann auch noch eine Rolle. Ja. Hier haben wir dann den File-System-Zugriff und wie leicht lässt sich das asynchron überhaupt in eigene Compute-Instanzen auslagern. Und dann haben wir halt eben die SQL-spezifischen Fragen und die Storage-spezifischen Fragen, die aber mehr in der Applikationsebene zu suchen sind, im Sinne von, okay, wie gut kann ich den Storage oder den Zugriff auf den Storage in meiner Applikation codingtechnisch auf umstellen. Ja. So, okay, das ist mal die Analysephase. Für unser fiktives Beispiel treffen wir jetzt folgende Annahmen. Ja, unsere Web-Applikation ist stateless und verwendet nur Session State in ASP.NET. Und dafür gibt es ja zum Glück den ASP.NET State Provider, mit dem ich den Session State auf externe Ressourcen, wie zum Beispiel eine Datenbank, auslagern kann. Ich sage es gleich dazu, die Auslagerung auf eine Datenbank wäre im Falle einer hochskalierbaren Cloud-Applikation, die einen hohen Durchsatz haben sollte, ein Schuss ins Knie. Sollte man nicht machen, aber es gibt auch andere State Provider, wie den ASP.NET Caching State Provider für den Distributed Cache. Und den sollte man da verwenden. Ja. Also das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme, die wir treffen, ist, dass dieses Dokument generieren als Executable läuft, einfach im Hintergrund und asynchron von der Web-Applikation aufgerufen wird und das läuft dann und schreibt irgendwas in der Datenbank und die Web-Applikation muss sich nicht mehr darum kümmern. Das lässt sich perfekt in eine Worker-Role auslagern. Tatsache ist, ich arbeite sogar im Moment gerade mit einem ISV, wo die Worker-Rolle nichts anderes macht, als wie Messages aus einer Queue lesen und für jede Message eine Command-Line-Applikation, die lokal in der Worker-Rolle läuft, einfach aufzurufen, die dann was generiert und in Blob-Storage schreibt. Ja? Also so eine Annahme treffen wir hier jetzt auch. SQL Server treffen wir jetzt die Annahme, SQL Server 2008 oder später, es spielt eigentlich keine Rolle, aber wichtig ist, wir verwenden die SQL Server Encryption und für den Storage treffen wir die Annahme, dass das gut gekapselt ist. Jetzt würde ich sagen, da gibt es jetzt eben dann die Punkte, wo wir hier sagen können, check, check, da können wir Richtung Pass gehen. Ja. Aber das Problem ist, hier haben wir quasi ein Feature, das von Azure SQL Database nicht unterstützt wird und dort verwenden wir VMs. Das heißt also, die resultierende Architektur wird eine Mix-Architektur sein. Ich zeige mal ganz kurz die Applikation her, damit Sie sich vorstellen können, wovon wir hier reden. Damit das nicht so theoretisch bleibt eigentlich, damit wir ein bisschen auflockern zwischendurch. Ja. So, sage hier Enjoy, Keep Inc. So, ich habe hier eine Applikation. Diese Applikation verwendet lokal jetzt aktuell eine SQL Server Datenbank, Persons with DB Encryption. Da gibt es eine Table mit Personen und eine Table mit Person Sensitive Attributes. Und diese Person Sensitive Attributes, die hat halt einfach Kreditkartendaten hinterlegt. Ja. Und das hier ist eine SQL Server Encrypted Column, die Passphrase Encryption verwendet. Wie verwende ich das hier? Naja, ganz einfach. Ich sage, gehen wir wieder raus, zoomen wir wieder raus. In einer Stored Procedure, Programmability, Stored Procedures, Add Person Secret, Modify, habe ich hier eine Stored Procedure, Shift Alt Enter, damit wir im Fullscreen gehen und dann zoomen wir da noch ein bisschen rein, damit Sie das auch besser lesen können. Hier verwende ich eine Funktion in dieser Stored Procedure, wenn der Encrypt by Passphrase, Secret Value und dann speichere ich das binär eben ab. Diese Funktion gibt es in Azure SQL Database nicht. Das heißt also, deswegen kann ich eigentlich hier nicht Deswegen kann ich hier jetzt nicht Azure SQL Database verwenden. Shift-Alt-Enter. Wir gehen wieder raus aus dem Fullscreen-Mode. Genauso gibt es hier Modify eine Stored Procedure Read Person Secret, die ich mit zwei Parametern aufrufen kann, nämlich Decrypt Data oder eben nicht, ja, und dann optional die Passphrase. Und wenn ich sage, okay, ich möchte nicht entschlüsseln, dann gebe ich einfach den verschlüsselten Wert zurück. Und wenn ich sage, ich möchte entschlüsseln, dann verwende ich Decrypt by Passphrase, um zu entschlüsseln. So, und jetzt gehe ich hier in meine Applikation rein, damit wir das Ganze in Aktion auch mal sehen. Da gibt es hier einen Secrets-Controller, wo diese Stored Procedures entsprechend aufgerufen werden. Ich verwende das Entity Framework, wo ich die Stored Procedures entsprechend importiert habe. Und dann gibt es hier eben diese GetSecret-Methode, da setzen wir uns mal am Breakpoint rein und jetzt schauen wir uns das an. Also das ist eigentlich so eine klassische Situation. Wir haben eine ASP.NET-MVC-Applikation. Das Dokument generieren habe ich jetzt der Einfachheit halber weglassen. Das stellen Sie sich einfach fiktiv dazu vor. Ja. So, hier haben wir meine Person. Wenn ich hier auf Details klicke, dann haben wir hier die Secrets. Und wenn ich hier draufklicke auf Secrets, dann passiert ein Ajax-Call. Nachdem ich jetzt keine Passphrase angegeben habe, sage ich, ich möchte nicht entschlüsseln und ich gebe einfach nur den Wert zurück. Also ich rufe die Stored Procedure so auf, dass sie nicht entschlüsselt und gebe einfach das JSON-Result zurück. So, das steht da jetzt drinnen. Und wenn ich meine Passphrase eingib, pass at word 1, Passwort verwende ich überall, gell? Zack, dann sagt er, okay, read person secret mit Entschlüsselung nun, true, ruft eben diese Stored Procedure auf und entschlüsselt das Ganze aus der Datenbank und das ist meine Kreditkartennummer. Ja. Und ich kann dann auch noch eine neue Kreditkartennummer anfügen, aber das sparen wir uns jetzt. Und das ist eigentlich genau ein vereinfachtes Beispiel, das diese Situation widerspiegelt. Und jetzt würde ich aber sagen, okay, diese Web-Applikation wäre eigentlich super im Plattform-as-a-Service. Auch das Dokument generieren wäre super im Plattform-as-a-Service. Das würde ich gern am liebsten als ein gemeinsames Deployment-Package managen, damit ich den Operations- oder den Deployment-Aufwand minimiere. Das spricht auch wieder für einen Cloud-Service in dem Fall. Ich könnte genauso gut die Web-Applikation in einer Website und das Backend-Service in einen Cloud-Service mit einer Worker-Role deployen. Da muss ich aber wieder zwei Assets managen in meinem Release-Management. Da fasse ich das lieber zusammen in unserem fiktiven Beispiel hier. Okay, so, das heißt, die resultierende Architektur für das Ganze wird am Ende des Tages dann wie folgt aussehen. Das ist das Ergebnis unserer Architektur-Design-Session. Das heißt also, wir gehen jetzt hier wieder auf Tester, sagen, das hier ist Windows Azure. Ja, Azure. So, da haben wir mal einen Load-Balanced Endpoint für einen Cloud-Service. Das heißt, dieser Load-Balanced Endpoint wird hier Requests auf eine Web-Role verteilen. Diese Web-Role stellt dann Dinge in eine Queue für unser Document-Generation-Worker. Also das ist da die ASP.NET. Ja. Und das ist das Dokument-Service, das läuft in einem Worker. So, und nachdem wir zum Glück den Zugriff auf den Storage zentral gekapselt haben, nehmen wir hier den Azure Blob Storage, Azure Blob, als neues Storage-System, der wird dreifach innerhalb eines Rechenzentrums repliziert und dann gibt es auch noch eine Geo-Replikation in ein Schwesterrechenzentrum, die man optional aktivieren kann. Das hier verwalten wir als ein Cloud-Service, Cloud-Service, CS, und dann gibt es SQL Server. SQL Server verwalten wir auch als ein Cloud-Service in Virtual Machines, VM. So, VM. Und dort brauchen wir zwei VMs, SQL 1 und SQL 2, eigentlich drei, nämlich einen Cluster Manager. Und die liegen in einer Always-On Availability Group. Das ist eigentlich das, was ich in der Keynote gemacht habe. Ja. Und damit dieses Cloud-Service jetzt auch noch mit diesem SQL-Server reden kann, lege ich das alles gemeinsam noch in, den Blob können wir nicht dazu nehmen, das alles gemeinsam in ein Virtual Network. Und das ist meine resultierende Endarchitektur, die wir jetzt hier gemeinsam in den letzten 20, 25 Minuten für unsere Applikation aufbauen müssen. Also sieht soweit ganz nett aus, oder? So. Also das sind die Ergebnisse am Ende des Tages, die wir jetzt aus unserer Architektur heraus haben. Vorteil, um dieses Doc Generation Service und um die Web-Applikation und um den Storage brauche ich mich Operations Management technisch fast nicht kümmern. Der Storage läuft einfach mit einem SLA von 99.9. Die Web-Roles und die Worker-Roles, die sollte ich monitoren, ob keine Exceptions auftreten und so weiter. Aber ich muss dort nichts auf Betriebssystemebene managen und so weiter. Das Database-System muss ich halt selbst managen. Dafür kann ich, obwohl ich eigentlich Features verwende, die in den reinen Pass-Diensten nicht unterstützt werden, trotzdem schon in die Cloud gehen, weil ich einfach Virtual Machines habe. So, gut. Damit kommen wir zur letzten Section des Vortrags. Wir implementieren das Ganze auf Windows Azure. Was sind die Schritte, um das zu implementieren? Erstens, ich brauche das Virtual Network. Ich muss ein Virtual Network anlegen und in dieses Virtual Network füge ich dann mein Cloud Service und meine Virtual Machines hinzu. Damit kann das Cloud Service den SQL Server innerhalb eines privaten Netzwerks aufrufen, ohne dass ich den Endpunkt des SQL-Servers über die Windows Azure Firewall freigeben muss und dort wieder extra Access-Control-Lists managen muss, wie ich das in der Keynote heute Morgen gezeigt habe. Das bleibt quasi privat. Ja. Dann beginne ich meine Virtual Machines zu deployen und dann beginne ich meinen Cloud-Service zu entwickeln. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt, Virtual Network. So. Wir behalten uns das Inking wieder. So, ich gehe in das Windows Azure Management Portal, refresh mal kurz, nur um zu schauen, ob meine Session eh nicht abgelaufen ist. So. Gut, dann gibt es hier mal links, ziemlich weit unten, bei all den Services, die es da gibt, Networks. dieses Networks klicken wir mal an und dann wird man ein neues virtuelles Netzwerk machen. Ich zeige jetzt schematisch, wie das funktioniert. Ich habe natürlich schon ein Netzwerk angelegt. Ja. Das Erste, was man mal braucht, ist eine sogenannte Affinity Group. Wer kennt? Na gut, es sind drei Leute, was mit Azure zu tun gehabt. Deswegen erkläre ich es gleich. Eine Affinity Group ist einfach eine logische Zusammenfassung von zusammengehörigen Diensten in Windows Azure. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Service oder eine Applikation deploye und sicherstellen möchte, dass diese Assets der Applikation, wie die VMs und die Cloud-Services und so weiter, möglichst nah im Rechenzentrum zusammenliegen, sodass es möglichst wenig Latenzzeit in der internen Kommunikation gibt und ich auch sicherstellen möchte, dass ich nicht per Unfall, also unabsichtlich, den einen Teil in Amsterdam und den anderen Teil in Dublin deploy und dann plötzlich Performance-Probleme habe, dann sollte ich die Sachen in eine Affinity Group zusammenfassen. Ja. Affinity Groups sind zwingend erforderlich, wenn man mit Virtual Networks arbeitet. Damit wird sichergestellt, dass alle Ressourcen, die in ein Network reingehen, auch wirklich im selben Rechenzentrum wie das Netzwerk definiert werden und deployed werden. Ich nehme jetzt einfach eine existierende Affinity Group und sage hier MSZ Tech Days Testnet. Dann lege ich einen DNS-Server fest. Das ist ein optionaler Schritt. Das kann eine IP-Adresse innerhalb des virtuellen Networks sein, wo Sie Ihren eigenen DNS-Server betreiben, innerhalb von Azure, oder Sie können da auch einen externen DNS-Server angeben. Einen DNS-Server as a Service haben wir aktuell nicht in Azure. Gute Frage. Die Frage war, wenn ich keinen angebe, stellen wir einen rein in das Netz? Nein, eben nicht. Also wir stellen keinen DNS-Server bereit im Netzwerk. Das heißt, dann müsste ich auf IP-Adressenbasis einfach zwischen meinen Diensten kommunizieren. Ja. So, auch eine gute Frage. Im nächsten Schritt vergebe ich meine IP-Address-Ranges mit Subnets. Und die Frage stellt sich natürlich, wie komme ich dann an die Adressen meiner Maschine? Die Antwort ist, entweder Sie deployen einen DNS-Server in das virtuelle Netzwerk und legen nachträglich die DNS-Server-Adresse über Config fest, oder Sie gehen direkt über die IP-Adressen und jetzt kommt's, die IP-Adressen ändern sich, wenn Sie eine VM in das Netzwerk reinlegen und nicht mehr löschen, dann ändern sich die IP-Adressen nicht mehr. Also die IP-Adressen werden zwar von einem DHCP-Server vergeben, sind aber de facto mit einem endlosen Lease festgelegt für diese VMs. Ja. Das heißt also, ich kann dann sehr wohl mit IP-Adressen arbeiten. Ich würde es aber trotzdem nicht tun. De facto das Netzwerk, das ich in der Früh verwendet habe für die Tech Days, das hat einen DNS-Server drinnen laufen. Und das ist einfach die erste Maschine, die ich in das Netzwerk deploy. Die bekommt die Adresse x.y.z.4. Ja, die ersten drei sind reserviert, die ersten drei Adressen sind reserviert. Die vierte ist die erste Adresse, die er bekommt und das ist dann mein DNS-Server. Und genauso ist das Netzwerk von heute Morgen auch aufgesetzt von der Keynote. So, hier kann ich halt meine Adress-Ranges dann festlegen mit mehreren Subnets und so weiter und kann dieses Netzwerk dann anlegen. Ich habe so ein Netzwerk eben für die Keynote schon angelegt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich hier in das MSZ Tech Days Net reingehe und dann unter Configure schaue, dann sehen wir hier, ist tatsächlich ein DNS-Server auf die erste Adresse in meinem Netzwerk konfiguriert. Und das ist eigentlich, wenn wir an die Keynote zurückdenken, da hat man einen Domain-Controller mit im Spiel. Das ist der Domain-Controller mit dem DNS-Server. Und von dort holen sich alle meine anderen Server im virtuellen Netzwerk die Adressen der anderen Maschinen. Und damit ist es mir egal, wie die Maschinen dann vergeben werden. Wichtig ist halt, dass der DNS-Server dann auch tatsächlich als erstes deployed wird und nicht mehr gelöscht wird im Portal. So, das andere, was ich mit dem Virtual Network noch machen kann, ist eben diese Point-to-Site-Connectivity. Das habe ich auch in der Keynote gezeigt. Die ist konfiguriert. Die werden wir dann auch später noch einmal nutzen. Im nächsten Schritt kann ich dann meine virtuelle Maschine anlegen. Das heißt also, ich kann dann hier gehen auf New, Custom Create, wähle dann wieder meine Affinity Group aus und sage, das ist meine Tech Days Demo VM2. Next. Wähle dann, hoppala, Blödsinn. Ich will ja kein Netzwerk mehr anlegen. Ich will Compute Virtual Machine from Gallery anlegen. So, wähle dann mein Image aus. In unserem Szenario für den ISV wollen wir ein SQL Server Image anlegen. Da gibt es einige Preview-Images, die interessieren uns aber nicht. Wir wollen mit etwas live gehen, das supported ist. Daher gibt es da unten seit ein paar Tagen dieses Supported Hackerl. Dann werden Dinge deployed, die auch wirklich offiziell supported sind und ein SLA haben. Da sehen wir dann, die SQL Server 2014 Preview ist weg und die SQL Server 2012 Finale Edition ist da. Dann kann ich mir noch auswählen, welche Operating System Plattform ich da gerne hätte. Sag dann, okay, ich hätte gern den da. Ich spiele es jetzt durch, aber wir haben ja schon einen SQL Server, also ich werde es nicht bis zum Ende durchspielen. TechDay SQL 23. Dann wähle ich die Größe der VM aus. Für SQL Workloads empfiehlt es sich normalerweise bei Large aufwärts anzufangen. Für sehr kleine Workloads kann man durchaus auch eine Medium Edition nehmen. Aber für richtige Workloads, glaube ich, wird man eine von den größeren Maschinen empfehlen. So, gehen wir nochmal zurück. SQL Server supported. Ich habe leider Escape gedrückt. So, next. So, TechDays 23, dann geben wir einen Usernamen für den Administrator-User. Weiß ich nicht, ob ich da... So, next. Ah ja, hier gibt es noch einen wichtigen Hinweis, auf das komme ich gleich zu sprechen. Ich habe das SQL Server Image verwendet, da steht hier dann so ein Hinweis, Pricing Information, you selected an image that has a special pricing. Auf das komme ich gleich zu sprechen. Ich habe SQL Server aus der Gallery verwendet, was so viel bedeutet, wie ich brauche nicht meine eigene SQL Server Lizenz mitnehmen und deployen, sondern es wird auf Stundenbasis der SQL Server auch verrechnet, Stundenbasis Uptime. Wenn ich selbst eine SQL Server Lizenz habe, dann bitte auf gar keinen Fall das SQL Server Image verwenden, sondern das Windows Server Image verwenden und den eigenen SQL Server da drin installieren, weil wozu doppelt zahlen. Ja. So, dann muss ich auswählen das Cloud-Service. Ich sage hier, ich erzeuge ein neues Cloud-Service und hier kann ich dann mein Netzwerk im Endeffekt auswählen, in welches diese Maschine dann im Endeffekt reinkommt. Und die Harddisks werden im Windows Azure Blob Storage gespeichert. Das heißt, also da kann ich dann entsprechend den Blob Storage auswählen. Für den SQL Server, habe ich schon gesagt, sollte man immer mehr als eine Maschine betreiben, damit es ein SLA von 99.95 gibt, und zwar in einer Always-On-Availability-Group. Und dazu muss man die Maschine in einem Availability-Set deployen. Maschinen, zwei oder mehr Maschinen, die in einem Availability-Set deployed werden, werden vom Fabric-Controller innerhalb der Rechenzentren in unterschiedlichen sogenannten Failure-Domains deployed oder provisioniert. Ja. Was ist eine Failure Domain? Eine Failure Domain ist in einem Rechenzentrum in Azure Sinne ein Bereich, der einen Single Point of Failure hat. In einem Rack deployten Rechenzentrum ist das ein Rack, weil ganz oben im Rack gibt es einen Router, der das Rack mit dem Rest des Rechenzentrums verbindet. In einem Container deployten Rechenzentrum ist es ein Container. Und wenn ich eine Availability Set erstelle und zwei oder mehr VMs im gleichen Availability-Set deploye, dann werden diese Maschinen alle in unterschiedlichen Failure-Domains deployed. Was so viel heißt wie, wenn eine eingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite gleichzeitig eingeht, sehr, 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 sehr gering. Auch das ganze Host-Operating-System, Upgrading und so weiter passiert getrennt voneinander. Also diese Maschinen werden auch für normale Management-Operationen vom Fabric-Controller nie gleichzeitig offline genommen, sodass sie immer verfügbar sind. Ja. Das ist also in dem Fall ganz, ganz wichtig für SQL-Server-basierte Workloads. Dem Availability-Set gibt man dann TechDays 243 Set einen Namen, der darf maximal 15 Zeichen lang sein. Und dann gibt man nur die Endpunkte frei und dann sagt man, okay, passt, die Virtual Machine wird erzeugt. Ich habe das schon laufen. Ja, das heißt also, ich sage da jetzt nicht, wir stellen das. Ich habe hier schon 2 SQL-Server laufen, die auf Windows Server 2012 in einem Virtual Network laufen. Das heißt, wenn wir da reinschauen, oder eigentlich schauen wir beim Netzwerk, da sehen wir es eigentlich besser, weil das brauche ich nämlich gleich, das Netzwerk. So, MSZ Tech Days Net. Ja, wenn ich da in das Dashboard reinschaue, dann sehen wir, okay, diese SQL-Server-Maschinen, die sind da entsprechend drinnen deployed. SQL 1, SQL 2 und das ist der Cluster-Node im Endeffekt. Ja. Das heißt also, ich habe einen Cluster-Node. Wir können uns das auch kurz anschauen. So, indem ich mich hier tag RDP, die RDP-Verbindungen habe ich schon runtergeladen von diesen Maschinen. Ich habe diesen einen Cluster-Node, da brauche ich jetzt dann das Passwort. So. Das mit die Das mit die Passwörter. So, das ist mein Passwortmanager da. Work, Cloud, VMs, TechDays, Copy. Paste. So, da läuft dann ein Cluster. Und das ist etwas, das wird im VM seit General Availability unterstützt und dann halt eben diese Always-On Availability Listener seit 3-4 Wochen ungefähr. Ja. Da läuft eben wirklich ein Failover-Cluster, der aus 3 Knoten besteht, nämlich aus meinem SQL 1 Knoten, SQL 2 Knoten und dann den Cluster Frontend Knoten, über den wir sozusagen den Cluster auch tatsächlich deployed haben. Und dann, was für Always On Availability Groups eben relevant ist, sind diese Resources hier. Die Resources sind jetzt in dem Fall auf meine Public VIP gebunden, nachdem ich für die Website-Integration, die ich in der Früh in der Keynote durchgeführt habe, die Website ja direkt über einen Azure-Endpunkt auf meinem Always-On-Availability-Knoten zugegriffen habe. Ja. Und dann gibt es halt eben diese beiden SQL-Server-Knoten, die da drinnen laufen, auf die greife ich jetzt direkt über VPN zu. Das heißt also, ich verbinde mich einfach über mein Point-to-Site-VPN-Netzwerk in die Cloud rein und kann dann über das SQL Server Management Studio meine beiden Knoten angreifen. Sage also hier, ich würde mich gern auf den TechDays 1 SQL irgendwas da verbinden. Das muss ich jetzt über SQL-Authentifizierung machen, nachdem ich ja nicht in der Domain hänge mit dieser Maschine hier. Also die ist nicht, da verbinde ich mich zum zweiten Mal zum selben Knoten. Das ist natürlich eher sinnlos. Daher sagen wir hier 2, Paste. Und auch hier sehen wir dann, dass dieser Always-On-Availability-Group-Listener entsprechend konfiguriert ist. Gut, was wir jetzt aber machen müssen ist, wir müssen eigentlich unsere Database, die ich hier lokal laufen habe, um dieses Environment aufzusetzen, in den SQL-Server rein deployen, der da oben läuft. Ja. Und dann müsste man theoretisch noch die Datenbank für Always-On konfigurieren, damit sie auf beiden Rechnern synchronisiert wird. Das wird sich aber zeitlich im Rahmen dieses Vortrags nicht mehr ausgehen. Aber ich deploye trotzdem einmal die Datenbank. Ja. Was ich hier jetzt machen kann, ist, ich kann einen Export einer Data-Tier-Application machen. Das gibt es seit einer kleinen Erweiterung im SQL Server 2008 R2 Management Studio, die speziell für Azure SQL Database basiertes Datenbank-Deployment entwickelt wurde und die man jetzt auch für andere SQL Server-Aufgaben nutzen kann. Das heißt, wenn ich hier sage Export, dann wird quasi ein sogenanntes Backpack-File erstellt von meiner Datenbank lokal, Save to Disk, das speichere ich jetzt einfach am Desktop, MyDB Export, Backpack. Das ist im Prinzip ein Deployment-Paket für meine Datenbanken oder für eine Datenbank, wo das Schema, nachdem ich jetzt gesagt habe, Export, auch die Daten, die Stored Procedures, die Functions, User-Defined Functions und so weiter in dieses Backpack-Deployment-Format gepackt werden. Und das habe ich jetzt mal einfach erstellt, dieses Backpack, und das kann ich jetzt hier drüben auf meinem Primary Replica meiner SQL Always On wieder importieren, indem ich sage Import Data Tier Application. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Ja. Ich bin da jetzt mit VPN in der Cloud, ja, und importiere das da einfach rein. Also dieses Point-to-Site-VPN ist auch eine sehr gute Erfindung. Früher musste man das dann im Blob-Storage hochladen, dann verbindet man sich über RDP auf seine SQL-VM und importiert es dann vom Blob-Storage rein. Jetzt hänge ich mir einfach mit Point-to-Site-VPN rein und die Geschichte ist erledigt. Jetzt haben wir hier auf dem Desktop dieses Export-Ding liegen, MyDB Export Backpack, und ich importiere das wieder in meinen SQL-Server in der Cloud. Und da jetzt auch, Sie werden es gleich sehen, wenn ich auf Browse gehe, hier habe ich zwei Data Disks attached. Ja, ist etwas klein, deswegen zoome ich da mal rein. Ich habe zwei Data Disks attached im Windows Azure. Eines für das Log-File und eines für die Data Files. Das ist das Mindeste, was Sie machen sollten, wenn Sie SQL Server in einer VM betreiben, dass Sie über Disk Attachment im Azure Management Portal, wenn ich hier mal zurückgehe wieder auf die VMs, gehen wir raus aus dem Zoom, gehen wir hier auf die VMs. Wenn ich hier auf diesen SQL-Server draufgehe, dann gibt es da unten Attach Empty Disk. Und dann kann ich eine Data Disk attachen. Alle Ihre MDF- und LDF-Files sollten auf solchen Data Disks liegen und nicht auf der OS-Disk und nicht auf der D-Temporary Disk. Die D-Temporary Disk hat einen Grund, warum sie Temp Disk heißt. Die ist nämlich weg, wenn die Maschine woanders wieder neu provisioniert wird. Ja. Und ein Missbelief, der seit mehreren Jahren herumfliegt, wir machen die Data Disks am besten 16, weil eine Data Disk hat einen Durchsatz von 500 IOPS. Ja. Die 16 Data Disks, das ist das Maximum für eine XL-Instanz, legen wir in ein RAID Striping, und zwar RAID 0 rein. Nein, machen Sie nicht. Auf gar keinen Fall. Ist schlecht für die Performance und ist auch ein bisschen riskant. Ja. Arbeiten Sie lieber mit SQL Server File Groups und teilen Sie MDF- und LDF-Files manuell auf unterschiedliche Data-Disken auf. Und dann schaffen Sie erstens gute Performance, bis 10.000, 11.000 IOPS ist realistisch, ja, auf, und haben kein quasi Sicherheitsrisiko. Und Caching lassen Sie deaktiviert. Ja. Schon gar kein Write-Caching, aber auch kein Read-Caching. Weil nämlich, wenn die Hit-Rates gegen den Read-Cache zu schlecht sind, dann wirkt sich das auch negativ auf die Performance aus. Also den besten Durchsatz für SQL-Server erhalten Sie in den meisten Fällen, wenn Sie kein Caching für Ihre Data Disks verwenden. Ja. So, ich habe das auf jeden Fall hier auch schon, hoppala, ich habe das jetzt hier auch schon gemacht. Das heißt also, wir können hier sagen, wir restoren unsere Datenbank in das Data Directory und wir restoren unser Log-File in das Log Directory auf dem anderen Drive. Okay, sagen hier Next, sagen Finish, und dann wird diese Datenbank in unserem SQL-Server in der Cloud deployed. Das geht jetzt natürlich ein bisschen langsam, weil das geht alles über dieses VPN-Netzwerk rauf. Wenn das sozusagen erledigt ist, dann konfigurieren wir noch die Security für die Datenbank, dass unsere Applikation darauf zugreifen kann, und dann deployen wir noch das Cloud-Service und dann sind wir fertig, ja, mit unserer Mix-Umgebung. Ja. So, wir da ein Däumchen drehen. Das ist dann immer der Moment, wo man dann da im Büro auf die Kaffeepause geht, ne, und sagt, ja, oder auf die Rauchpause. Ist vielleicht weniger gesund als der Kaffee, oder weiß man nicht. Ja. Weiß man nicht, was gesünder ist und was nicht. Ja. So, jetzt haben wir unsere Datenbank auf jeden Fall in diesem SQL-Server drinnen. Wunderbar. MyDB Export heißt jetzt. Das ist, hätte ich vielleicht noch umbenennen sollen. Erinnern Sie mich dran, wenn wir den Connection-String in der Applikation anpassen. Jetzt füge ich noch meinen App-Login-User hinzu, damit der da Zugriff hat. App-Login, also ich habe einen SQL-Server-Login, DBO, der auf diese Datenbank zugreifen soll, App-Login. Nachdem ich ja nicht in der Domain hängen werde mit meinem Cloud-Service, müssen wir SQL-Authentication verwenden. So, und jetzt gehe ich in meine Applikation. Also die Datenbank im SQL-Server auf diesem TechDay SQL 1 ist quasi ready. Ja. Jetzt kann ich in meine Applikation gehen, ja, gehe in das web.config rein, sage hier, ich kopiere mir den Connection-String, copy, noch immer das wichtigste Pattern in der Softwareentwicklung, oder? Copy-Paste. Ja. Ctrl-K-C. So, und passe meinen Connection-String hier an, nämlich Data Source ist jetzt nicht mehr SQL Express, sondern TechDays 12.sql1.mszTechDays.local, nachdem wir ja dankenswerterweise den DNS-Server in unserem Virtual Network laufen haben, können wir das so machen. Initial Catalog ist jetzt nicht PersonDB with Encryption, sondern MyDB-Export. MyDB-Export, das hätte man vielleicht anders nennen sollen. Integrated Security ist jetzt nicht der Fall. Wir machen App-Login und Passwort equals, und jetzt muss ich wieder zu meinem Passwortmanager. Aha, interessant. Copy, copy. Na gut. Kopieren das Passwort und fügen es hier ein. Safe. So, und jetzt ist das Coole, also bis dato war das immer so, dann habe ich jetzt einen Cloud-Service erstellt, habe es deployed in die Cloud und dann war der Connection-String falsch. Ja, und dann crasht es in der Cloud und man denkt sich, na, jetzt muss ich es nochmal ausbessern, das ist super lästig. Ja. Jetzt kann ich es einfach testen, weil ich bin in meinem Point-to-Site-Network drinnen. Das heißt, die Applikation sollte eigentlich rein theoretisch gegen meinen SQL-Server, der da in diesem Virtual Network in der Cloud läuft, funktionieren. Ja. Sie ist ein bisschen langsam, ja, natürlich, weil die SQL-Verbindung über das VPN-Netzwerk geht, ja, aber sehr geil. Ja. Jetzt machen wir einen neuen Benutzer, Create New, sagen hier First Name, Christoph the Boss, oje. Nehmen wir doch wem anderen, damit wir nicht in Zugzwang kommen, Boss, Edge, 35, create. So, und ich würde mir jetzt eigentlich erwarten, dass das in diesem SQL-Server da entsprechend drinnen steht. Ja, also in der Cloud. Select top 1000 rows. Der Boss ist drinnen. Passt, super. Das heißt also, unsere Applikation ist ready for testing. Dieses Point-to-Site-Network ist super für Testing. Ja, wenn man solche, also um Pre-Testing quasi, ja. So, und jetzt mache ich hier einfach, okay, ich hätte gerne daraus ein Cloud-Service-Projekt für Windows Azure Web Roles gemacht. Sag hier, erstell mir dieses Cloud-Service-Projekt. Und jetzt würde man meinen, okay, passt, super, das Cloud-Service ist erstellt, jetzt mache ich einfach Publish. Ja. Aber so weit sind wir dann doch noch nicht. Ja. Weil wir das Cloud-Service zuerst über das Portal erstellen müssen. Warum müssen wir das Cloud-Service über das Portal erstellen? Weil man über Visual Studio keine Affinity Group angeben kann, die ist aber zwingend notwendig für das Network. Also das Cloud-Service muss in derselben Affinity Group wie das Netzwerk liegen. Daher sage ich TechDays Mixit, ja, heißt das Teil. Und MSZ TechDays Net Affinity Group wählen wir als Affinity Group aus. Damit reserviert einmal diese cloudapp.net URL, das geht dann relativ schnell. Und das Zweite, was wir machen müssen, ist in unserem Cloud-Service, in serviceconfiguration.cloud.csconfig, müssen wir die Network-Configuration einfügen. Network-Configuration, sodass alle Instanzen dieser Webroll automatisch in das entsprechende Virtual Network reinkommen. Das ist MSZ TechDays VNet, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, wo findet man das? Das findet man hier unter Networks. MSZ TechDays Net, na, da hätte es mich schon aufgestellt. Configure. Das Subnetz braucht man nämlich auch noch. MSZ TechDays Net. So, und dann Shift-Alt-Enter, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt haben wir schon so hohe Auflösungen, es geht noch immer nicht mit dem Platz aus. Gell? Platz hat man nie genug. Instance Address für die Rolle Person Secrets App, wo unsere Web-Applikation drinnen läuft. Subnets soll im Subnet Name irgendwas liegen. So, und diesen Subnet Name, den brauchen wir jetzt noch hier. Subnet 10. Paste. Save. Shift Alt Enter. Damit habe ich ihm jetzt gesagt, dass alle Instanzen dieser Webroll in diesem virtuellen Netzwerk drinnen liegen sollen und die können dann damit auch in der Cloud auf unseren SQL Server aus diesem privaten Virtual Network heraus zugreifen, Publish, jetzt sage ich noch Publish, das Ganze in mein gerade angelegtes Cloud-Service, so, TechDays Mixit, Next, Publish und jetzt wird diese Web-Applikation oder ja, diese Web-Applikation und unser fiktiver Background-Service hier in die Cloud deployed und verwendet quasi auf der einen Seite Plattform as a Service für unsere Web-Applikation, ganz zum Schluss mit den Fragen, Plattform as a Service für unsere Web-Applikation und SQL Server Virtual Machines für den SQL Server. Das Deployment dauert jetzt natürlich ein bisschen. Werden wir sehen, ob wir das noch erwarten können. Aber das sind im Wesentlichen die Schritte, die es braucht, um so ein Mix-Deployment aus Virtual Machines und Plattform as a Service, Cloud Services am Ende des Tages aufbauen zu können. Und das war ja auch eigentlich die Idee dieses Vortrags und dieses Szenarios. Wir haben so ein Szenario, aber es ist sehr realistisch. Haben wir schon mit vielen ISVs durchgekaut. Einige andere Beispiele für solche Hybrid- und Mixed-Szenarien oder Mixed-Cloud-Apps, wie wir sie nennen, sind hier angeführt. Also ich arbeite zum Beispiel gerade mit einem Partner in Spanien, die verwenden MongoDB, einen MongoDB-Cluster, das ist eine NoSQL-Datenbank, die läuft am besten unter CentOS, also zumindest für das Szenario, das wir mit diesem Partner haben. Das heißt also, die haben ihre Web-Applikationen und ihre Background-Services genauso als Cloud-Service laufen, wie wir es hier gezeigt haben in dem Beispiel. Und die MongoDB-Datenbanken laufen einfach als drei Knoten innerhalb eines Virtual Networks in Linux Virtual Machines mit CentOS. Das ist ein Beispiel. Oracle, nachdem wir jetzt diesen offiziellen Oracle-Support haben, ist ein anderes Beispiel. Ja. In den Folien, die Sie zum Download finden, gibt es dann noch ein paar Ressourcen und Links. Ja, jetzt können wir noch kurz schauen, ob das Deployment schon fertig ist. Nein, das ist noch nicht fertig. Er ist gerade dabei, die Rolls zu initialisieren. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es geschafft, es wird funktionieren, das glauben Sie mir einfach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich stehe noch für Fragen zur Verfügung jetzt. Ja?
GDR-Record für Cloud-Applikationen. Reverse-Auflösung, GDR-Record für Cloud-Applikationen.
Also Reverse-Proxies für Cloud-Applikationen, habe ich es richtig verstanden? IP-Reverse-Auflösung.
Komm in DNS
nach. Ja?
Komm ich die IP, komm aber nicht wieder zu der IP, die den DNS nach aufgelöst.
Für die Public Virtual IP Addresses. Ja, das ist so, ja. Nein, dabei nicht.
Das heißt, alles, was mit Mail-Thematiken quasi sind, im direkten Mail-Exchange oder irgend sowas, ist der.
Ja, also die Frage nochmal wiederholt: Reverse-IP-Auflösung von den Public Virtual IPs. Also, sprich, ich komme vom DNS-Namen zur IP, aber nicht mehr umgekehrt. Das geht aktuell nicht. Es ist meines Wissens nach kurzfristig nichts in Planung. Langfristig sprechen wir sehr wohl von Services wie Reserved IP Addresses, wo das dann funktionieren würde, aber es gibt noch keinen Timeframe dafür. Und damit ist es schwierig, sowas wie Exchange oder auch, glaube ich, Lync in Azure direkt laufen zu lassen. Nächste Frage, wo bekommt man die Preise für die Images? Die Antwort ist, man gehe auf www.windowsazure.com. Dann gibt es da oben Pricing. So. Pricing Details Virtual Machines. Und das sind die verschiedenen Images, die kostenpflichtig sind aktuell. Also wenn ich hier zum Beispiel auf SQL Server klicke, dann sieht man, was die Stundenpreise für den SQL Server aktuell ausmachen. Das kann man auch umstellen auf Schweizer Franken. Oder auch die Oracle Images. Das heißt also auch Oracle, wenn Sie diese Images beziehen, da gilt genau das gleiche Prinzip. Entweder Sie bringen Ihre Eier, da sind die Preise noch nicht drauf, aber es gilt grundsätzlich genau das gleiche Prinzip. Entweder Sie bringen Ihre eigene Oracle-Lizenz mit und installieren Sie manuell in Virtual Machines oder Sie nehmen eines von den Images, dann wird ein entsprechender Image-Preis verrechnet für Sie. Wie das dann mit Oracle im Hintergrund abläuft, das machen wir. Ja.
Ist denn da die genaue Informationspolitik? Weil die re-imagen ohne und informieren da im Nachhinein erst darüber und wenn das Image fehlerhaft ist, wissen welchen Fall ich meine, der jetzt wirklich passiert ist.
Diskutieren wir offline. Okay. Gut. Ja.
Gibt es eine Möglichkeit, Was ich vorher als IRS-Manager kannte, jetzt bei On-Premise, gibt es sowas auch bei Cloud-Services?
Okay, die Frage war, gibt es einen IRS-Manager für Web-Worker-Roles? Ja. Die Antwort ist nein, sowas gibt es nicht, weil die Infrastruktur dahinter wesentlich komplexer ist. Ja. Wenn ich etwas in der Art haben will, dann muss ich mich eigentlich auf Richtung Windows Azure Websites begeben. Dort ist das Management-Portal mein IIS für die Website. Ja. Das heißt also, wenn ich hier zum Beispiel jetzt meine Subscription mal kurz umstelle auf, naja, die habe ich jetzt gar nicht da. Schauen wir mal, ob wir noch eine Website haben. Haben wir nicht, nein. Egal. Sie haben dann viele von den IIS-Optionen im Website-Management-Portal. Bei Cloud-Services gibt es das in dem Sinne nicht, weil sie eigentlich den IIS nicht wirklich managen. Der wird automatisch gemanagt. Ja. Gut.
Wenn ich jetzt auf einer Worker-Role eine Windows-Authentifizierung bräuchte, die mit einem Custom-Deployment-Teil in die Domäne heben würde, klingt das so abgefahren? Oder?
Die Frage war, kann ich eine Worker-Role oder eine Web-Role mit Hilfe von Startup-Tasks in die Domain aufnehmen? Die Antwort ist ja, das funktioniert. Es ist aber sehr schwierig, so ein Skript zu entwickeln, weil Sie aufpassen müssen und selbst erkennen müssen beim erneuten Hochfahren der Web- oder Worker-Role, ob die jetzt schon in der Domäne aufgenommen ist oder nicht. Also ja, es geht. Wir haben einige ISVs, wenige, die das machen. Ich würde es aber nicht als das präferierte Szenario empfehlen. Gut, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es war spannend. Schöne Konferenz noch.